Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Ja, guten Morgen. Muss man wirklich sagen, guten Morgen, good morning. Dana, du bist in New York jetzt.
Ja, genau. Guten Morgen.
Und wie darf man sich die meteorologische Lage in New York vorstellen? Also das Wetter, ist da jetzt schon Wintereinbruch?
Nee, es ist apokalyptisch. Es ist so warm. Immer noch, also wir haben jetzt Ende November, es ist immer noch so warm, dass wir nicht heizen müssen. Also im Gegenteil, dass man an manchen Tagen im T-Shirt draußen sitzen kann und dass wir Wasser sparen müssen, weil es so trocken ist, dass vorletztes Wochenende hat der Prospect Park gebrannt, sind ständig Waldbrände, Upstate New York, also es ist, und es kann sich. Also die Leute wissen, dass es am Klimawandel liegt, aber dass es so heiß ist, kann sich niemand mehr erklären. Also es ist tatsächlich ist die meteorologische Lage hier einfach beunruhigend. Aber das Wetter ist total schön. Also es ist es scheint jeden Tag die Sonne. Ja, ich höre aus Berlin, es ist grau.
Ja, es ist grau, es ist Herbst, umso schöner, dass die Sonne scheint. Und du kannst dir denken, dass die politische Frage nahe liegt. Wie nimmst du jetzt gut eine Woche nach den Wahlen die Stimmung in Amerika wahr? Vor allen Dingen in New York, eine Stadt, die ja mit dem Präsidenten und dessen Geschichte sehr verbunden ist. Wie und was kommt bei dir an?
Ich finde das sehr schwierig, wird es viel gefragt und natürlich, weil es sehr naheliegend ist, das ist so eine gute Frage. Ich kann die sehr schwer beantworten, weil man kriegt ja auch in Berlin, wenn man sich jetzt vorstellt, ja, es ist Bundestagswahl, ist ja trotzdem ein normaler Sonntag. Ne? Also es ist, ich glaube, man stellt sich das dann immer so vor, dass die ganze Stadt darüber redet, aber ehrlich gesagt ist das überhaupt nicht so. Also klar, die Leute, mit denen ich darüber spreche, die sind erschüttert und besorgt. Wobei ich auch sagen muss, dass mich auf eine Art auch überrascht, wie ernüchtert die Leute sind und teilweise wie außerhalb vom demokratischen Betrieb, also und ich meine damit jetzt nicht den parteiendemokratischen Betrieb, sondern wirklich die Demokratie selbst, wie sehr sie sich nicht mehr als Teil davon wahrnehmen. Und deswegen auch so eine bestimmte Art auch von intellektueller Apathie eingetreten ist, die ich auch beunruhigend finde oder irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich bin mit meinem Leiden auf eine Art fast alleine, obwohl ich natürlich jederzeit gehen kann und das dem Großteil der Menschen hier dieses Privileg nicht vergönnt ist. Aber es sind natürlich auch noch 3 Monate. Also die große Frage ist, also ja klar, er besetzt jetzt ein Kabinett. Das ist alles so dystopisch, apokalyptisch, dass es, glaube ich, auch sehr schwierig ist, sich die realpolitische Situation in einem halben Jahr vorzustellen. Ich glaube, es wird nochmal eine ganz andere Stimmung, wenn die dann eingetreten ist. Und also er redet jetzt schon von der dritten Amtszeit. Dieser Typ versucht, die Demokratie hier abzuschaffen. Ich glaube, das ist für die meisten Amerikaner sehr abstrakt. Vielleicht ist es für mich irgendwie als Deutsche auch nochmal, keine Ahnung, ja.
Ja, du bist ja eine sehr wache Beobachterin der Zeit. Berlin, New York, das sind zwei Lebensorte. Israel ist auch ein Lebensort und mit diesem Triptychon, mit diesem sehr uneinheitlichen Dreiergestirn von Ländern, von Städten, hat auch dein Roman zu tun. Dein Roman Gewässer im Ziplock, über den wir jetzt in diesem Podcast Kunststück sprechen. Und der Roman ist tatsächlich ein wirkliches Kunststück. Und ich will mal gleich einsteigen mit einer sehr, sehr schönen Bezeichnung, einem Wording im Englischen. Da ist nämlich eine Übersetzung erschienen von Gewässer im Ziplock, von diesem Roman. Und diese Übersetzung trägt den scheinbar schlichten Titel Dysphonia. Also da geht es um irgendwelche Missgeräusche, um Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen. Wie ist es zu diesem englischen Titel gekommen?
Genau, Misophonia ist Ist noch gar nicht erschienen tatsächlich, aber ist schon fertig übersetzt. Also es ist quasi jetzt in der Warteschlaufe. Es ist immer eine aufregende Zeit, wenn so alles fertig ist, aber das Buch schläft quasi noch. Das kommt aber im Mai. Ja, also das erste Problem war, dass der Titel Gewässer im Ziplock sich einfach überhaupt nicht übersetzen ließ, auch wenn er zu 50% aus einem englischen Wort besteht. Also es war auch für uns eine Überraschung, aber es ist einfach ein unübersetzbarer Titel, weil das Poetische daran nicht übertragbar ist. Und deswegen haben wir lange überlegt und Misophonie oder Misophonia ist, wenn Menschen überempfindlich auf Geräusche reagieren, also auf Essgeräusche, also auf die menschlichen Geräusche des Alltags, die die meisten anderen Menschen, glaube ich, überhaupt kaum wahrnehmen, können für bestimmte Leute, auch für mich, zur totalen Qual werden. Also wenn jemand in der U-Bahn neben mir sitzt und Kaugummi schmatzt, muss ich den Waggon wechseln. Und es geht ja im Roman sehr viel um Hören und um Nicht-Hören, also um sich abkapseln von der Welt und dann gleichzeitig von dieser Reizüberflutung und aber auch um Musik, also um die Musik, die zweite Figur im Roman, es gibt Margarita, die 15-Jährige, und dann gibt es ihren Vater und der ist Kantor in der Berliner Synagoge. Und irgendwie erschien uns das passend, das Hören mit in den Titel zu nehmen. Und so sind wir dann da gelandet. Weil ich aber auch mit Titeln, also ich glaube, ich bin da eine sehr penetrante Autorin, weil ich hasse so Titel wie die der oder irgendwie so, also ne, die Unzulänglichkeit der Welt oder was weiß ich, also ist jetzt erfunden, aber ich finde, dass ein Titel irgendwie sofort eingängig sein muss und seltsam. Also ich mag seltsame Titel und deswegen sind wir da bei diesem seltsamen Titel dann
Ja, und der Titel ist
angekommen.
sowohl im Englischen wie auch im Deutschen wirklich von hohem, man möchte sagen, poetischen Seltenheitswert. Du hast gesagt, es geht ums Hören. Direkt in der ersten Szene wird uns gezeigt, Marga, das ist die junge Heldin, der Teenager, ist bei ihren Großeltern in Chicago. Es gibt Frühstück, die Großmutter löffelt einen Joghurt, sie beißt auf den Löffel und das ist Misophonia. Das ist ein Geräusch, das dieses junge Mädchen, diese junge Frau, dieser Teenager überhaupt nicht abkann. Und dann gibt es eben den Vater, die zweite Hauptfigur, Avi, ein Kantor in Berlin, dem natürlich sehr an harmonischen, an liturgischen Hören und Zuhörerschaften gelegen ist. Das wird auch direkt am Anfang beschrieben. Und es gibt ja letztlich auch die Mutter, die in Israel Linguistin ist, die ja auch mit gesprochener Sprache und mit dem Hören zu tun hat. Wie ist das bei dir selber? Bist du auch sehr empfindlich, was Geräusche angeht?
Ja, ich würde sagen, ich bin extrem empfindlich, was Geräusche angeht, was auch zu Lasten meines Umfelds, das einfach mal in Ruhe eine Tüte Chips essen will, geht. Ja, also und das beschäftigt mich schon seit früher Kindheit. Und ich bin aber extrem unmusikalisch. Also ich teile eher die Perspektive darauf von Margarita. Es ist kein autofiktionaler Roman. Sehr viel darin ist erfunden, aber das kenne ich sehr gut. Und interessanterweise leiden da sehr viel mehr Menschen drunter, als man zu Beginn denken würde. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Leute auf Lesereisen schon zu mir kamen und meinten, ich habe das auch. Und ich wusste nicht mal, wie das heißt. Also das ist irgendwie, das ist es leiden sehr viele Leute drunter, wenn man es aus ihnen rauskitzelt. Und es ist aber sehr schambehaftet, weil man natürlich nicht irgendwelchen Leuten, die man kaum kennt, sagen kann, hey, mach mal den Mund zu beim Essen. So, ne? Also das ist
Ja, und
in
das
Deutschland schon
Hören,
am
ja.
ehesten. In Deutschland ist es sehr verpönt zu schmatzen. Im Englischen gibt es gar nicht ein richtiges Wort dafür. Also das ist natürlich auch sehr kulturell geprägt, ne? Irgendwie. Ja, aber es gibt sehr viele Leute, die darunter leiden. Ja.
Ja, also deine Figuren sind ganz Ohr für ihre Umwelt. Marga zunächst in Chicago, sie reist dann nach Israel, dann kommt eine große Berlin-Episode und dann geht es wieder zurück nach Amerika, aus Gründen der Versorgung der Großeltern, vor allen Dingen der Großmutter. Und es kommt überall, also sowohl in Chicago wie auch in Jerusalem und natürlich auch in Berlin, wo der Avi, Margas Vater, als Kantor in einer Synagoge praktiziert. Es gibt überall Judaika, das heißt Begriffe, die nicht-jüdischen Lesern nicht auf Anhieb verständlich sind, müssen sie wahrscheinlich auch gar nicht. Mhm. Und du hast die wunderbar einverständlich und im Flow in dein Erzählen eingebaut. Aber du hast dich dann entschieden, am Ende doch so ein kleines Register aufzuführen. In einer Rezension stand sehr schön Judaika ohne Beipackzettel. Also das Register ist der Beipackzettel. Da stehen aber nicht alle Wörter drin. Wie wichtig ist das Verständnis dieser jüdischen, dieser Judaika, dieser Begriffe fürs Erzählen?
Für mein Erzählen allgemein würde ich sagen, überhaupt nicht, für den Roman schon, weil es einfach um jemanden geht, der damit im Alltag hantiert. Also es ist ja die normale Sprache meiner Figuren. Und ich finde, dass man dann auch nicht irgendwie so dem deutschen Publikum entgegenkommen muss und damit Kompromisse machen muss, irgendwie in der Authentizität des Erzählens. Es ist ganz lustig, weil ich werde auf dieses Glossar immer noch wahnsinnig viel angesprochen. Und zwar, Im Hardcover haben wir das gemacht und dann der einzige Kommentar, der zu diesem Glossar permanent kam, den du jetzt nicht gemacht hast, ist, dass es viel zu kurz ist. Und ich habe mich von Anfang an so ein bisschen gegen ein Glossar gewehrt und gesagt, naja, die Leute können googeln. Es ist mir ehrlich gesagt egal, wenn die den Begriff nicht kennen. Ich weiß auch nicht, was ein Lapskaus ist. Ich gucke das dann auch nach, wenn mich das interessiert. Also in dem Glossar, zum Teil sind dann da Wörter drin, dann sind die Leute so, ich weiß nicht, was das und das ist und das ist halt ein deutsches Wort. Also so, ne, ich finde das irgendwie so, wenn man Literatur liest, wenn man jetzt nicht, also es werden einem immer irgendwo Begriffe begegnen, die man noch nicht kannte. Das ist ja das Schöne am Lesen. Deswegen hat mich diese ganze Frage um diese Begriffe und ihre Fremdheit so ein bisschen genervt. Und tatsächlich war das dann aber, also es war bei jeder Lesung und so viel Beschwerde wegen des Glossars, dass wir am Ende entschieden haben, dass wir es im Taschenbuch einfach rausnehmen. Und das Taschenbuch hat jetzt keins mehr. Und es gibt einen QR-Code und den kann man scannen. Und da ist ein Glossar online auf der Suhrkamp-Webseite, das wir laufend ergänzen mit Leuten, mit den Begriffen, die Leute da gerne noch drin hätten. Und das geht, also die Frage mit so einem Glossar ist natürlich auch, wo hört man auf, ne? Zum Teil haben sich Leute gewünscht, dass ich das Wort Schabbat erkläre. Ich weigere mich, das zu tun. Ja. Gleichzeitig, ne, dann muss man irgendwie, also es ist wirklich eine Gratwanderung. Mhm. Ich bin jetzt sehr glücklich mit diesem Online-Glossar. Ich glaube, das ist eine gute Lösung.
Ja, das entspricht zumindest auch der Vorstellung von mündigen Leserinnen, dass man das freistellt. Also ja. Ich habe auch Theologie studiert und mich viel mit, früher sagte man, deutsch-jüdischer Literatur befasst. Es bereichert das Verständnis, wenn man weiß, was hinter den Begriffen steckt, auch was ein Kiddusch ist. Und bei der Hauptfigur ist das ja sehr zwiespältig. Einerseits wächst sie in diesem Judentum mit den Ritualen, Bräuchen, Liturgien auf. Andererseits ist sie aber gerade als Teenager mit diesem Coming-of-Age-Drive. Und der ist total stark. Du hast mal deinen Vater so schön zitiert, der von einer strong sense of Jewish identity spricht. Also dieser ganz starke Hang und Drang, sich mit jüdischer Identität, mit jungem Judesein zu beschäftigen. Was macht der mit der Hauptfigur für dich? Also warum hast du dieses Gepäck deiner Hauptfigur so stark mitgegeben?
Ja, ich finde das ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, dass das sehr individuell unterschiedlich gelesen wird. Und für mich ist es eigentlich ein total normales Gepäck, das ich glaube, dass die meisten Teenager haben, nämlich die Frage danach, wer sie sind. Und ich glaube, das ist immer auch gebunden daran, in welcher Kultur sie sich befinden. Vor allem wenn, und das ist einfach in vielen, vielen Familien der Fall, wenn Elternteile nicht, also wenn man quasi bi oder tri oder, keine Ahnung, quadrupel lingual und kulturell erzogen wird, dann kommen da Zugehörigkeitsfragen, die sich aber, glaube ich, immer stellen. Also deswegen sind ja auch Subkultur, Bewegungen bei Teenagern extrem beliebt und also diese Frage. Und für mich ist das bei Margarita überwiegt vielmehr die Frage, wer sie ist, als junge Frau und irgendwie dieses sich zurechtfinden im Körper und das Unwohlsein und irgendwie so ihre Sexualität. Und also so für mich hat dieses, ist diese Frage der Identität immer so ein bisschen fast nebenbei geflossen, die sich so ganz natürlich stellt, die aber für sie eigentlich gar nicht so einen krassen Widerspruch darstellt, bis die in Frage gestellt wird, weil sie halt einfach so aufgewachsen ist. Also ich glaube, dass sie selber, man selber findet das ja nicht exotisch, was man macht. Man merkt ja nur, dass das von außen exotisch gefunden wird. Und ich glaube, das ist vielmehr die Beschäftigung damit, als mit Riten und Bräuchen. Wäre, glaube ich, meine Antwort.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, wie diese Hauptfigur sich selber wahrnimmt und wie sie wahrgenommen wird und wie sie selber auch merkt, aha, das sind ganz andere Bilder von mir. Und das ist nun wirklich sehr spannend und sehr einleuchtend, szenisch sehr dicht erzählt, wie das in Amerika ist, wie das in Berlin ist und wie das in Israel ist. Also ganz unterschiedliche Gefühle und Wahrnehmungen von Identität. Und um auf Deutschland zu sprechen zu kommen, du bist ja selber in Berlin geboren, du bist da auch zur Schule gegangen, du hast in Berlin studiert, du wirst auch nach Berlin zurückkehren jetzt aus New York. Also was ist mit dem jungen jüdischen Leben in Deutschland und vor allen Dingen in Berlin? Wie hat das für dich in den Roman oder auch für dich selber mitgespielt?
Das ist sehr facettenreich, würde ich sagen. Also ich glaube, das kommt darauf an, wen man fragt, ne? Also es gibt ein riesiges Angebot an organisierten Jugendfahrten, Machanot, also so Jugendcamps, irgendwie Sportverein, es gibt Maccabi. Ich war nie so der Typ für so organisierte Religion, würde ich sagen. Also ich glaube, das zählt da so ein bisschen rein. Ich habe eine Gemeinde, die ich sehr liebe. Und da bin ich auch schon sehr lange und es ist total schön. Es gibt ein jüdisches Selbstbewusstsein in Berlin, würde ich sagen. Das ist im Moment auch sehr geprägt von Angst und von Ausgrenzung. Das ist es auch schon lange. Also diese Ausgrenzung hat nicht mit dem 7. Oktober angefangen. Die kommt auch aus der Mehrheitsgesellschaft schon immer, würde ich sagen. Aber es gibt da auch sehr viel Positives. Und ich glaube, das kommt echt so ein bisschen darauf an, wo man hinschaut. Ich meine, es gibt jüdische Schulen, die ich nicht besucht habe. Also ich, im Moment, der Großteil meines Freundeskreises ich war nicht jüdisch. Es ist auch immer noch, also ich habe jüdische Freunde, aber ich habe auch haufenweise nicht jüdische Freunde. Also ich glaube, man stellt sich das alles dann so, ich glaube, also wir wachen nicht alle jeden Morgen auf und das Erste, was wir denken, ist, ein weiterer Tag als Jude in Deutschland, sondern ich wache auch und ich bin auch als Teenager morgens aufgewacht und habe mich gefragt, wer mich verliebt ist und wer nicht und warum und ob mein Outfit scheiße aussieht und warum ich jetzt wieder eine 5 in Mathe geschrieben habe. So, und also das ist, glaube ich, so, das war mein Alltag als jüdischer Teenager, war nicht die Shoah, sondern, keine Ahnung, shoppen.
So. Ja, shoppen statt Shoah fürs junge jüdische Leben. Nun gibt es natürlich zwei große Störfaktoren. Das eine sind die pro-palästinensischen Aufrufe, Demos und so weiter, sowohl in Amerika wie auch in Berlin. Das andere ist das, was am 7. Oktober schrecklicherweise begonnen hat. Du hast deinen Roman vor diesem Datum geschrieben. Paul Celan hat mal, wie ich finde, sehr treffend gesagt, dass Büchern ihre Daten mitgegeben sind. Und dieses Datum war eben, nachdem dein Roman schon fertig war. Du hättest diesen Roman wahrscheinlich gar nicht so schreiben können, wie er geschrieben worden ist, nach dem 7.10.
Ja, ich glaube, da gibt es so zwei Sachen. Also zum einen würde ich sagen, dass für mich die pro-palästinensischen Proteste kein Störfaktor sind. Also es ist ein Störfaktor, dass es Antisemitismus auf diesen Protesten gibt. Ich würde aber niemals diese Proteste pauschal als antisemitisch bezeichnen. Das ist für mich persönlich kein Störfaktor. Und ich glaube, was in der deutschen Gesellschaft im Moment passiert, ist so ein Zeigen dahin mit so einem Schreck über den Antisemitismus, der sehr ernst gemeint ist, aber der Antisemitismus war immer schon da. Der kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Der kommt einfach nicht nur aus einer Gruppe. Das heißt, für uns, also das ist gefährlich und gruselig, aber es ist kein bitteres Erwachen. Wir waren nie sicher. Also der deutsche Staat hat uns Juden nie irgendeinen Gefallen getan. Also ne, Christian Lindner hat vor 2 Jahren versucht, die Holocaust-Renten für Überlebende irgendwie heimlich im Hinterzimmer wegzukürzen. Ich empfinde das als genauso tief antisemitisch, wie wenn Leute auf irgendeiner Demo Hamas, Hamas, Juden ins Gas brüllen. Ne? Also das ist, ich finde das deswegen sehr schwierig, weil ich das der Schock nach dem 7. Oktober, der zieht immer noch nach und der ist furchtbar. Und ich finde das heftig, was auch aus intellektuellen Kreisen gerade so rauskommt und auch hochgeschwemmt wird an antisemitischen Haltungen, dass es den Antisemitismus gibt, das durchzieht aber den ganzen Roman. Und ich habe kurz nach dem 7. Oktober, hätte ich den am liebsten verschrotten lassen. Also war ich irgendwie so, es ist alles nicht mehr wahr. Und je mehr Abstand ich habe, desto mehr denke ich aber auch, ja, aber es ist natürlich die logische Konsequenz davon, dass es Zeit gibt, dass sich die Zeiten verändern. Und dass das jetzt ein Zeitdokument geworden ist, auf eine Art ein historischer Roman. Ich habe nie damit gerechnet, dass er so schnell historisch wird. Aber das wird jeder Roman, der in der Gegenwart spielt, weil unsere Gegenwart immer irgendwann historisch wird. Und mittlerweile kann ich irgendwie wieder mehr da reinschauen und denken so, ja, it is in there, es ist da. Ich hätte mir nicht ausmalen können, wie schlimm es wenige Wochen später nach Erscheinen und auch nach diesem Sommer, in dem der Roman spielt, wird. Dieser Albtraum ist noch nicht vorbei. Es ist immer noch Krieg in Gaza. Die israelische Armee ermordet immer noch jeden Tag Dutzende Menschen. Es sind immer noch Geiseln in diesen Tunneln, die völlig vergessen werden, falls sie überhaupt noch leben. Und die israelische Demokratie zerfällt. Aber auch das ist ja auf eine Art schon im Roman drin. Also der Schock des 7. Oktober, das war unvorstellbar. Und ich glaube, das sitzt den meisten Diaspora-Juden noch sehr tief in den Knochen.
Das Wort Katastrophe taucht im Roman auf. Und wer aufmerksam liest, merkt auch bei deinem Erzählen, dass zu diesem genauen Hinhören, zu dieser Überempfindlichkeit bei Geräuschen, dass es da auch mit dazu gehört, zwischen Antisemitismus und Rassismus zu unterscheiden, was man ja auch nicht in einen Topf werfen kann. Liebe Dana, noch eine Frage. Wir kommen zum Ende des Podcasts, die über die Gegenwart hinaus in die Zukunft geht, mit Blick auf ein mögliches nächstes Buch und auf dein Schreiben. Woran arbeitest du gerade?
Ich arbeite endlich wieder an einem Roman. Ich habe Zeit. Es ist sehr schön. Es macht großen Spaß, aber ich kann überhaupt nicht drüber sprechen. Ich kriege sonst Panikattacken.
Und der Titel wird wahrscheinlich auch erst am Ende kommen.
Es gibt einen Arbeitstitel. Ich mag den Arbeitstitel sehr gerne. Ich kann ihn nicht verraten, aber ich hoffe, mein Verlag lässt ihn mir durchgehen.
Titel gehören nicht in das Rezept, hat Lessing mal geschrieben. Du bewegst dich da also auf sehr geordneten Bahnen. Liebe Dana, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute in New York.
Dankeschön. Liebe Grüße nach Berlin.
Danke.
Das war wieder ein Kunststück. Der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.